das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Tagesthemenwoche. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
Es sei für ihn das schönste Wort im Wörterbuch. Tariffs, auf Deutsch Zölle. Donald Trump hat seinen Wählern nicht weniger versprochen, als mit Zöllen die US-amerikanische Wirtschaft zu befreien. Sie sei über Jahrzehnte von Freunden und Feinden geplündert worden. Damit meint Trump auch den Autoexport aus Deutschland, denn die Arbeitsplätze, die hätte er gerne im eigenen Land. Hunderttausende Autos, bei uns produziert, wurden im vergangenen Jahr in die USA geliefert. Darauf werden nun langfristig höhere Zölle erhoben als in den Jahren zuvor. Ein Basiszins von 15%, doch es gibt für die unterschiedlichen Branchen auch Ausnahmen und noch Ungeklärtes. Auch wenn manch einer sagt, es hätte schlimmer kommen können, die Zölle steigen und damit auch die Sorgen an Deutschlands Werktoren. Thomas Denzel.
Schichtwechsel bei BMW in München. Für Autohersteller wie Ihr Unternehmen gelten nun deutlich niedrigere US-Zölle als angedroht. Und doch hier wenig Euphorie.
Immer noch zu viel. Immer noch zu viel, ganz ehrlich.
Ich denke, jeder macht sich Sorgen. Ich auch.
Skepsis also, selbst in der Branche, die am meisten profitiert vom Zolldeal. Ursprünglich galten für die Autoindustrie 2,5% Zoll auf Exporte in die USA. Doch Donald Trump erhöhte sie im April auf 27,5%. Nun sind es immerhin nur noch 15. Wenigstens endlich Planungssicherheit findet man hier. Die Firma Sensopart in Gottenheim bei Freiburg macht Geschäfte mit der Autoindustrie, produziert Sensoren für die Fließbänder großer deutscher Hersteller wie BMW und Mercedes.
Jetzt ist die Frage, was bedeuten die 15% wirklich für Amerika, für BMW und Mercedes? Weil dort war jetzt für uns im ersten halben Jahr der Auftragseingang und auch die Umsätze extrem nach unten gerichtet. Und da war jetzt die Frage, ob durch diese Sicherheit, die wir jetzt wieder haben, dieser Investitionsstopp quasi aufgehoben wird.
Für ihr eigenes Geschäft mit Kunden in den USA aber wird sich die Situation verschlechtern, so wie für die meisten Unternehmen. 15% Zoll statt bisher 10 vermutlich ab Freitag. Deshalb haben sie diese Lieferung heute noch schnell fertig gemacht. Deutlich schlechtere Stimmung in einer anderen Branche. Denn für Einfuhren von Aluminium und Stahl hat Trump die Zölle von 0% auf inzwischen 50% erhöht. Und die bleiben so hoch. Große Enttäuschung deshalb hier beim Aluminiumwerk Unna, wo Alurohre für die Auto- und Luftfahrtindustrie entstehen. 40% des Geschäfts machen sie bisher mit dem Export in die USA und spüren nun die Folgen.
Wir haben Luftfahrtkunden, die zum Teil schon aufgrund der höheren Zölle storniert haben und dort im Prinzip gesagt haben, wir möchten die Aufträge nicht geliefert haben, weil die Zölle zu hoch sind.
Die Stahl- und Aluminiumbranche hofft deshalb auf Nachverhandlungen mit den USA, um ebenfalls niedrigere Zölle zu erreichen. Andere halten den kompletten Zolldeal für missglückt.
Ein großes Problem für die EU, für die deutsche Wirtschaft, das wird Wohlstand kosten, das wird wahrscheinlich auch Arbeitsplätze kosten.
Zum Beispiel, weil sie in die USA abwandern. Deutsche Autobauer hatten Donald Trump bereits zugesagt, dass sie mehr in den Vereinigten Staaten produzieren wollen. Auch das in der Hoffnung auf einen Deal. Jetzt gibt es einen und so mancher fragt sich, wie lange der hält. Auch am Werkstor bei BMW in München.
Ich glaube, die Welt ist allgemein ein bisschen so geworden, ja, dass man einfach viel diskutieren muss. Und was heute zählt, ist morgen nichts mehr wert.
Auch deshalb wollen sie bei Sensopart künftig weniger aufs USA-Geschäft setzen, stattdessen mehr auf Indien und Südamerika. Sie werden nicht die einzigen sein.
Kritische Stimmen und Nachfragen zum Verhandlungsergebnis der EU sind heute aus Brüssel selbst und einigen Mitgliedstaaten wie Frankreich zu hören. Auch weil der Zolldeal nicht nur aus den vereinbarten Zöllen besteht, es gehört auch noch ein Investitionspaket dazu. Investitionen in die USA. Vor allem Energie soll gekauft werden, fossile Energie, die Deutschland zuletzt in der Energiewende eigentlich hinter sich lassen wollte. Christian Feld.
Hier wird Gas aus dem Boden geholt. Für US-Unternehmen, die solche fossilen Brennstoffe anbieten, dürfte gestern ein guter Tag gewesen sein. Für hunderte Milliarden Euro will Europa hier demnächst einkaufen. Kritik aus dem EU-Parlament.
Ja, das Flüssiggas und auch das Öl aus den USA ist
unglaublich klimaschädlich. Und wenn wir jetzt diese Massen importieren, die versprochen wurden in diesem Deal, dann sehe ich, dass das unsere europäischen Klimaziele massiv untergräbt.
Kritik an Kommissionspräsidentin von der Leyen und Kritik daran, was da gestern im Golfhotel in nur einer Stunde verhandelt wurde. Wie die Einigung aussieht, ist nur in Umrissen bekannt. Viele Details werden noch verhandelt. Niklas Poitier vom Forschungsinstitut Bruegel hat Fragen zu den Versprechen an Trump, zum Beispiel zu mehr Investitionen.
Hier werden teilweise einfach Absichtserklärungen abgegeben. Diese Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, aber auch die Entscheidungen, ob man jetzt Gas kauft von den USA, sind Entscheidungen, die der Privatsektor am Ende trifft. Und hier hat man einfach gesagt, man möchte das, ohne aber jetzt wirklich zu sagen, wie das dazu kommen soll. Das heißt, im Endeffekt sind das leere Versprechungen.
Klarer, 15% Basiszoll auf die meisten Produkte aus Europa, auch auf Autos. Bei Stahl und Aluminium bleibt es vorerst bei 50%. Die vorläufige Bilanz?
Mehr war offensichtlich angesichts der Ausgangslage, die wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika hatten, nicht zu erreichen. Das heißt jetzt im Klartext, die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen.
Ist die Vereinbarung ausgewogen? Nein, sagen wir es ganz klar. Diese Vereinbarung ist nicht ausgewogen, also müssen wir weiter daran arbeiten. Der EU-Handelskommissar dagegen verteidigt die Einigung. Aus vollem Bewusstsein bin ich mir 100% sicher, dass dieser Deal besser ist als der Handelskrieg mit den USA. Die Handelspolitik liegt ganz bei der EU-Kommission und bei deren Chefin Ursula von der Leyen. Und längst wird diskutiert, ob sie hart genug verhandelt hat.
Die Europäische Kommission hat sich einfach geweigert, die Instrumente, die sie hat, um auch Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben, überhaupt in Erwägung zu ziehen oder zur Anwendung zu bringen. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass Trump machen konnte, was er wollte.
Gestern die vorläufige Einigung, heute bereits intensive Diskussionen darüber in Brüssel. Euphorie jedenfalls ist nicht zu spüren.
Es gibt also viele Reaktionen auf den Zolldeal zwischen der EU und den USA. Was die neuen Zölle für uns hier in Deutschland nun bedeuten, dazu spreche ich jetzt mit Moritz Schularik, Volkswirt und Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Guten Abend, Herr Schularik.
Guten Abend, Herr Fust.
Der Bundeskanzler sagt, die deutsche Wirtschaft werde erheblichen Schaden nehmen durch die neuen Zölle. Wie werden wir diesen Schaden denn spüren bei uns hier in Deutschland?
Ich denke, insgesamt sind die Effekte dessen, was wir jetzt da vereinbart haben, wahrscheinlich schon nicht schön. Das ist, wir werden schon da Kosten haben, aber es bleibt überschaubar. Wir haben in Kiel ein großes internationales Handelsmodell, das in den letzten Monaten sehr viel im Einsatz war. Da kommt jetzt raus, dass wir etwa 0,1, vielleicht 0,2% des Bruttoinlandsprodukts an Schaden haben werden. Da reden wir etwa über vielleicht 5 bis 10 Milliarden. Das sind keine ganz riesigen Zahlen angesichts der Größe der deutschen Volkswirtschaft. Etwas, was beherrschbar ist, aber natürlich unschön.
Der französische Premier formuliert es noch viel deutlicher, spricht von einem schwarzen Tag für Europa und von Unterwerfung. Ist das dann zu viel der Bewertung, wenn Sie sagen, die Auswirkungen sind gar nicht so groß?
Das, was ich Ihnen gerade genannt habe, sind die kurzfristigen Konsequenzen, etwa über das nächste Jahr gerechnet. Die sind nicht so groß aus drei Gründen. Erstens wickeln wir nur etwa 10% unseres Außenhandels mit den USA ab und 90% unseres Außenhandels sind von dem, was da gestern vereinbart wurde, nicht betroffen. Zweitens gilt das natürlich nicht nur für Deutschland, sondern auch für die anderen Länder in der EU und auch für Japan und Korea und andere Konkurrenten. Das heißt, alle werden mit höheren Zöllen belegt und haben also stehen vor diesem Problem. Und drittens haben wir einen Wettbewerber auf den Weltmärkten, China, das ein Land, das mit noch deutlich höheren Zöllen zurzeit, etwa 30%, belegt ist, sodass wir da nicht ganz so starke Effekte sehen. Aber richtig ist natürlich, dass das ein ganz schwieriger Tag für uns in Deutschland und als Europäer ist. Das ist ein ungleicher Vertrag, den wir dort akzeptieren mussten. Das erinnert ein bisschen an die ungleichen Verträge, die die europäischen Kolonialmächte im 19. Jahrhundert selber geschlossen haben. Und der Grund, warum wir nicht stärker verhandeln konnten und auch keine klarere Position beziehen konnten, ist letztlich unsere selbstverschuldete Unmündigkeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen, wo wir von den USA abhängig bleiben und deshalb nicht bis ins Letzte verhandeln kommt.
Ja, dann lassen Sie uns nochmal auf die Auswirkungen für uns hier in Deutschland wirtschaftlich schauen. Bedeuten denn diese neuen Zölle das Ende von bestimmten Produkten als Export in die USA?
Nein, ich halte diese Sorgen auch für übertrieben. Erstmal wissen wir aus der vergangenen, ich sag mal, Handelskriegen, dass ein Großteil dieser Zölle am Ende auf die Importeure, also auf die amerikanischen Konsumenten und Unternehmen abgewälzt wird. Also aus dem Handelskrieg etwa mit China in der ersten Trump-Regierung wissen wir, dass etwa 80-90% der Preiserhöhung letztlich bei den amerikanischen Konsumenten landete. Das heißt, die werden dort die Zeche bezahlen. Es ist eine Steuer letztlich auf die amerikanischen Haushalte. Nur nennt Trump sie nicht so und muss sie auch nicht so nennen. Das ist hinreichend kompliziert, dass das den amerikanischen Wählerinnen und Wählern nicht klar ist. Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit hatten wir ja eben schon kurz erwähnt. Diese Zölle gelten halt auch für andere europäische Produzenten, also auch für italienische Autobauer und französische und auch für koreanische und japanische, wenn Sie etwa an die Autoindustrie denken. Das heißt, dort hat sich sozusagen relativ an der Wettbewerbsposition deutscher Exporteure nicht viel geändert. Härter wird natürlich ein bisschen der Preisdruck gegenüber den einheimischen Produzenten in den USA. Aber da muss man natürlich sagen, so ganz direkt stehen wir da in vielen Bereichen auch nicht im Wettbewerb.
Gestern ein großer Deal verkündet hier für die neuen Zölle. Wie sicher ist der aus Ihrer Sicht und bringt der zumindest, auch wenn es hier um höhere Zölle als bisher gibt es eine Gewissheit? Gibt es dort für die Wirtschaft eben Zölle, mit denen man planen kann, die so bleiben aus Ihrer Sicht?
Nichts ist sicher und die Unsicherheit ist Programm. Und das gehört zur Trumpschen Strategie des Teilen und Herrschens. Er ist sozusagen, die USA sind einer der ganz großen Wirtschaftsmächte und versuchen diese asymmetrische Macht, die sie gegenüber einzelnen Ländern haben, auszuspielen. Ich mache mir eher Sorgen, dass diese Unsicherheit, aber auch das, was wir jetzt da an, ich sag mal, bilateralen Verträgen außerhalb der Regeln der Welthandelsorganisation akzeptieren, zumindest droht das, die Regeln der Welthandelsorganisation zu verletzen, akzeptieren, dazu führt, dass die 90% unseres Außenhandels, die wir eben nicht mit den USA abwickeln, auch betroffen werden und wir dieses regelbasierte offene Handelssystem, das wir in den letzten Jahrzehnten hatten, das uns in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich stark gemacht hat und uns und anderen Nationen auch so genutzt hat, dass dieses Handelssystem immer mehr unter die Räder kommt und die echten Schäden und auch die echten Probleme für die deutsche Exportwirtschaft langfristig sind und jetzt nicht aus diesem kurzfristigen 15%-Deal kommen.
Ich danke Ihnen für die Einschätzungen. Moritz Schularek, Volkswirt und Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft.
Sehr gern.
Und das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Ob die Einigung im Handelsstreit ein guter oder ein schlechter Kompromiss ist, dazu gehen die Meinungen auseinander. Dazu jetzt ein Pro und Contra von unserem langjährigen Brüssel-Korrespondenten Michael Grütz vom WDR und der Leiterin der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion Ines Burkhardt.
Dieser Deal schafft sicher keine Feierstimmung in der EU, er geht aber dennoch in Ordnung. Erstens, 15% Zölle tun Unternehmen zwar weh, sie dürften sie aber verkraften können. Und noch ist gar nicht klar, ob sie wirklich alle treffen, denn Details für einzelne Branchen werden erst noch verhandelt. Zweitens, die Verabredung über gigantische Ankäufe amerikanischer Energie sind komplett unrealistisch. Die EU-Kommission kauft weder Gas noch Öl ein, das machen private Unternehmen, und zwar dort, wo es am günstigsten ist. Zudem ist zweifelhaft, ob amerikanische Produzenten überhaupt so viel bereitstellen könnten. Das dürfte für die Galerie und Trumps Anhänger sein, also so what? Drittens, die Europäer sollten durch Trumps Kurs hoffentlich endgültig verstanden haben, dass sie besser werden müssen. Nicht nur bei der Verteidigung, auch sonst. Flexibler, effizienter, wettbewerbsfähiger, mehr machen statt reden und regulieren. Der Deal dürfte der bestmögliche gewesen sein. Er könnte halbwegs stabile Verhältnisse schaffen. Weitere Unsicherheit mit Eskalationspotenzial wäre weitaus schlimmer.
Ein großer Deal, ein riesiger Deal? Ja, für die USA, aber auf gar keinen Fall für uns. Und zwar aus drei Gründen. Erstens bekommen die USA voraussichtlich nahezu zollfreien Zugang zu unseren Märkten. Wir hingegen zahlen mindestens 15% auf fast alles, was wir in die Vereinigten Staaten exportieren. Was soll daran gut oder fair sein? Unsere Wirtschaft wird leiden, Europa als Standort unattraktiver werden. Denn wenn etwa ein Autobauer künftig in den USA produziert, kann er fast ohne Aufschläge in die EU exportieren. Zweitens wird es die jetzt viel beschworene Planungssicherheit mit US-Präsident Trump gar nicht geben. Alles Vereinbarte könnte in wenigen Wochen wieder obsolet sein. Unsere Verhandlungsposition wird dann aber sehr viel schwächer sein. Und drittens, auch wenn die hohen Summen für Energieankäufe unrealistisch sind, letztlich machen wir uns doch wieder stark abhängig von einem Land. Gerade das wollten wir unbedingt verhindern. Wir als EU sind für die USA der wichtigste Handelspartner. Es gibt keinen Grund, sich klein zu machen. Genau das haben wir aber getan. Und wer Trump Schwäche zeigt, wird bei der nächsten Verhandlung noch rücksichtsloser über den Tisch gezogen.
Die Meinungen von Ines Burkhardt und Michael Grütz. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute das Sicherheitskabinett der Bundesregierung zusammengerufen. Wie er selbst betonte, ein informelles Gremium, doch die Symbolwirkung, die sollte wohl groß sein. Merz verkündete mehr humanitäre Hilfe aus Deutschland für den Gazastreifen, mit einer Luftbrücke gemeinsam mit Jordanien. Zuletzt war die Kritik massiv gestiegen wegen ausbleibender Hilfe für die Menschen in Gaza. Am Wochenende hatte Israel Lebensmittel aus der Luft wieder zugelassen. Matthias Reiche.
2,5 Stunden berät das Sicherheitskabinett im Kanzleramt. Man ist sich einig, dass die dramatische Lage im Gazastreifen nicht länger hinzunehmen sei.
Israel muss die katastrophale humanitäre Situation in Gaza sofort umfassend und nachhaltig verbessern.
Rund 90% der Gebäude im Gazastreifen sind zerstört. Nach palästinensischen Angaben sind bislang mehr als 59.000 Menschen getötet worden. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer tödlichen Hungerkrise. Angesichts dieser Situation müsse die Bundesregierung Israel beispielsweise wirtschaftlich stärker unter Druck setzen, fordern nicht nur die Linken.
Deutschland müsste wie die anderen europäischen Staaten Palästina als Staat anerkennen, die Waffenlieferungen an Israel stoppen und das Assoziierungsabkommen mit der EU müsste ausgesetzt werden, um wirklich Druck auf die israelische Regierung ausüben zu können.
Deutschland wird jetzt gemeinsam mit Jordanien eine Luftbrücke für humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen einrichten. Der deutsche Außenminister will diese Woche nach Israel reisen. Ansonsten schließt Bundeskanzler Merz perspektivisch weitere Maßnahmen nicht aus.
Wir wollen zunächst einmal die Reise jetzt der Außenminister abwarten, die Gespräche, die mit der israelischen Regierung in den nächsten Tagen geführt werden. Wir behalten uns aber solche Schritte vor. Ja.
Anders als Frankreich will die Bundesregierung Palästina derzeit nicht als eigenen Staat anerkennen. Ein solcher Schritt sollte aus deutscher Sicht am Ende eines Friedensprozesses stehen.
Dazu Claudia Buckenmeier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Claudia, weshalb der Schritt heute, das Sicherheitskabinett zusammenzurufen und anschließend sogar eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers?
Also ich glaube, er wollte damit ein außenpolitisches und ein innenpolitisches Signal senden. Außenpolitisch gegenüber Israel. Ich gehe davon aus, dass er ganz klar vermitteln wollte, wir meinen es ernst, dass wir auch andere Maßnahmen ergreifen, sollte sich die Lage der Menschen in Gaza nicht verändern. Ich gehe davon aus, dass Friedrich Merz sehr bewusst diese Worte gewählt hat, Israel müsse, ich zitiere, sofort umfassend und nachhaltig etwas verändern und die Situation dort verändern. Er hat damit den Druck gegenüber Israel erhöht, auch indem er wiederholt sagte, wir werden gegebenenfalls andere Konsequenzen ziehen. Allerdings ist er dabei nicht konkret geworden. Und innenpolitisch hatte ich den Eindruck, dass er mit dem öffentlichen Austritt so ein bisschen den Druck rausnehmen wollte, weil er war ja zuletzt sehr, sehr heftig kritisiert worden für seine Israel-Politik.
Also ganz klar heute der Auftritt und die Entscheidungen, eine Reaktion auf die Kritik am Kurs der Bundesregierung in der Nahostpolitik?
Ich denke schon, dass es eine Reaktion auf die Kritik war, weil letztendlich er hätte sich heute nicht wirklich öffentlich äußern müssen, denn bis auf die Luftbrücke für Gaza hatte er eigentlich nicht wirklich was Neues zu verkünden. Er hat den Auftritt genutzt, um darauf hinzuweisen, dass die Haltung in der Regierung sehr einig wäre bei diesem Thema und das vor dem Wissen, dass in der SPD, beim Koalitionspartner, die Stimmung bei diesem Thema ganz anders ist und seine Politik da auch heftig kritisiert. kritisiert wird, genauso wie in der Bevölkerung angesichts der verheerenden Bilder aus Gaza. Die deutsche Regierung stand da zuletzt doch ziemlich alleine da. Da hat er sich jetzt ein bisschen rausbewegt, hat einen gewissen Druck auf Israel ausgeübt. Allerdings zeigt es eben auch, dass er selbst wohl unter Druck steht.
Danke nach Berlin, Claudia Buckenmeier. Die Vereinten Nationen haben das Ziel, bis 2030 den Hunger weltweit zu beenden. Doch davon ist die Weltgemeinschaft weit entfernt. Der aktuelle Welternährungsbericht zeigt, noch immer leiden mehr als 670 Millionen Menschen an Hunger. Zwar ist die Zahl insgesamt etwas zurückgegangen, in manchen Regionen ist sie jedoch gestiegen, unter anderem in Westasien und in weiten Teilen Afrikas, auch in Liberia. Der Staat liegt im Westen des afrikanischen Kontinents und grenzt an Sierra Leone, Guinea und die Elfenbeinküste. Knapp 5,5 Millionen Menschen leben in Liberia, wo die Versorgung mit Nahrungsmitteln eine Herausforderung ist. Julia Lin.
Ein seltener Anblick hier im Norden Liberias. Tomatenpflanzen, soweit das Auge reicht. Joe Seniors Farm liegt in einem schwierigen Anbaugebiet mit Wetterextremen, zwischen absoluter Trockenheit und heftigen Regenfällen. Die meisten Bauern in Liberia fahren nur kleine Ernten ein. Das Land importiert den Großteil seiner Lebensmittel. Als wir vor einigen Jahren anfingen, war es wirklich hart. Ich konnte nicht davon leben. Alles, was jetzt hier zu sehen ist, ist ein wahr gewordener Traum. Wir geben alles für unsere Stadt. Wir geben unsere ganze Kraft, Energie, alle Opfer für die Gemeinschaft. Joe Senior ist der einzige Landwirt in Nimba County. Land ist in Liberia sehr teuer. Ein Grundstück, um eine Farm mit Ackerland zu bauen, kostet oft mehr als 20.000 US-Dollar, sagt er. Eine der großen Herausforderungen im Kampf gegen den Hunger. Der neue Welternährungsbericht zeigt, auch wenn der Hunger weltweit abnimmt, in Afrika ist das anders. Etwa jeder Fünfte auf dem Kontinent leidet unter Hunger. In Liberia, in Westafrika, ist es laut Vereinten Nationen mehr als jeder Dritte. Liberia hat eine Vergangenheit voller Konflikte. Jetzt hat das Land sich davon erholt, aber die gesamte Region Westafrikas steht vor vielen Herausforderungen, wie den Auswirkungen des Klimawandels und mangelnden Investitionen in die Landwirtschaft. Die Produktivität ist niedrig und die Bevölkerung wächst weiter. Die Nachwirkungen von Bürgerkrieg, Ebola und Corona sind bis heute spürbar. Ohne Gegenmaßnahmen könnte sich die Hungersituation auf dem afrikanischen Kontinent bis 2030 weiter verschlimmern, heißt es im Welternährungsbericht. Auch in Äthiopien, wo der Bericht heute vorgestellt wurde, leiden besonders viele Menschen unter Hunger. Despite progress. Trotz aller Fortschritte steht der afrikanische Kontinent vor wachsenden Herausforderungen. Afrika kann sich selbst ernähren und zur Ernährung der Welt beitragen. Dafür braucht es aber zuerst Entwicklungsgelder. Afrika braucht planbare, zinsgünstige Finanzierungen. Der Trend geht aber in eine andere Richtung. Entwicklungsgelder werden überall eingespart, ob von den USA oder Deutschland. Auch Joe Senior ist auf Unterstützung angewiesen. Mit Geld von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen konnte er sich ein solarbasiertes Bewässerungssystem leisten. Zugang zu Elektrizität haben hier nur knapp 30% der Bevölkerung. Das hat mir sehr geholfen. Früher haben wir unsere Früchte nur während der Regenzeit angebaut. Jetzt können wir das ganze Jahr über. Mittlerweile kann er viele verschiedene Gemüse- und Obstsorten ernten, wie Papayas und Melonen. Aber gerade ist vor allem Zeit für Tomaten. Joe Senior unterstützt mittlerweile auch selbst Menschen, die Landwirte werden wollen. Wir zeigen ihnen, wie wir anbauen, teilen unser Wissen. Ich persönlich möchte so den Hunger in Liberia bekämpfen. In Zeiten von schwindenden Geldern für internationale Entwicklungszusammenarbeit sei es umso wichtiger, selbst aktiv zu werden.
Die Ursache für das Zugunglück gestern in Baden-Württemberg scheint auf diesem Bild sichtbar zu werden. Ein Erdrutsch, so vermutet die Polizei bislang. Doch es bleiben noch viele Fragen offen. Die Ermittlungen dauern an, wie und wann es genau zu einem Erdrutsch kam, nach dem Unwetter mit Starkregen. Der Regionalzug war mit etwa 100 Fahrgästen von Sigmaringen nach Ulm unterwegs. In der Nähe von Riedlingen im Landkreis Biberach entgleisten dann mindestens 2 Waggons. 3 Menschen starben und zahlreiche wurden verletzt. Laura Kloppenburg.
Schwer zugängliches Gelände und immer wieder Regen. Die Bergung des verunglückten Zugs bei Riedlingen ist kompliziert. Die Waggons auseinandergebrochen und umgekippt. In einem davon saß Joscha Leubel, als der Zug aus den Gleisen sprang.
Einmal komplett zur Seite gekippt,
einmal gegen die Wand geklatscht, glaube ich, und dann ist der Zug in die andere Richtung. Und dann lagen wir seitlich, das habe ich aber in dem Moment dann auch noch gar nicht so realisiert gehabt.
Gegen 18 Uhr gestern entgleist der Regionalzug auf dem Weg von Sigmaringen nach Ulm. 3 Menschen werden getötet, unter ihnen der Lokführer. Knapp die Hälfte der Fahrgäste wird verletzt, einige von ihnen schwer. Sie werden in umliegende Kliniken gebracht.
Also es war eine desaströse Lage eigentlich, der erste Eindruck. Einfach allein aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung. Dann hatten wir natürlich auch sehr herausfordernde Witterungsbedingungen. Es hat noch geregnet.
Der Starkregen, er soll das Unglück verursacht haben. Die Polizei geht davon aus, dass in der Folge ein Abwasserschacht überlief. Die Wassermassen sollen den anliegenden Hang ins Rutschen gebracht haben, genau aufs Gleisbett. Man arbeite in der Praxis eng mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen, heißt es heute von der Deutschen Bahn. Ob für den betreffenden Abschnitt eine Warnung an die Lokführer rausging, bleibt unbeantwortet. Bahnexperte Martin Zichon sieht in der Häufung von Extremwetterereignissen ein Problem für die Infrastruktur der Bahn, auch wenn diese noch immer das sicherste Verkehrsmittel sei.
Das heißt, eine Beunruhigung führt eigentlich nicht weiter. Was weiterführt, ist, sich tatsächlich in einem Szenario Gedanken zu machen, was zukünftig auf uns zukommen kann, auf die Infrastruktur zukommen kann und wie wir sie schützen können.
Bevor sich solche Fragen stellen, stehen heute am Tag nach dem Unglück Trauer und Anteilnahme im Vordergrund. Bahnchef Richard Lutz und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann loben den Einsatz hunderter Rettungskräfte und gedenken der Opfer.
Wir trauern mit den Angehörigen um ihre Toten und ihnen gilt unser Mitgefühl.
Bis morgen früh wird die Bergung noch andauern. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler dann vom Fahrtenschreiber und der weiteren Spurensicherung im Gleisbett.
Wir schauen jetzt auf weitere Nachrichten des Tages mit dir jetzt, Susanne.
Bundesfinanzminister Klingbeil muss mit größeren Haushaltslöchern rechnen als angenommen. Die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 weist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios eine Lücke von rund 172 Milliarden Euro aus. Vor wenigen Wochen ging das Ministerium noch von rund 144 Milliarden Euro aus. Die Gründe dafür sind unter anderem höhere Zinsausgaben, Steuerausfälle und die Ausweitung der Mütterrente. Die Planung ist Teil des Haushaltsentwurfs, der am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll. Thailand und Kambodscha haben einer Waffenruhe zugestimmt. Unter Vermittlung Malaysias haben die Regierungschefs beider Länder vereinbart, die Waffen ruhen zu lassen. Vor 5 Tagen hatte ein Schusswechsel in der Grenzregion den Konflikt ausgelöst. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben, etwa 200.000 flüchteten. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört. Bei einem Treffen mit dem britischen Premier Starmer hat US-Präsident Trump Russland eine neue Frist für einen Waffenstillstand gesetzt. Bei dem Gespräch in Schottland sagte Trump, es habe keinen Sinn, länger darauf zu warten, sich Präsident Putin anzunähern. Er wolle ein Ergebnis in 10 bis 12 Tagen sehen, sonst drohten Russland weitere Sanktionen. Der Rechtsextremist Horst Mahler ist nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben. Begonnen hatte er seine Karriere am anderen Ende des politischen Spektrums. Als Anwalt verteidigte Mahler in den 60er Jahren linksradikale Terroristen und gründete mit ihnen die Rote Armee-Fraktion. In den 90er Jahren wandelte er sich dann zum Rechtsextremisten und Holocaustleugner. Er selbst wurde mehrfach zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Waldbrände in der Türkei breiten sich weiter aus. Seit Wochen versuchen Einsatzkräfte an verschiedenen Orten die Flammen einzudämmen. Besonders betroffen ist die bei Touristen beliebte Region Bursa. Tausende Menschen wurden dort in Sicherheit gebracht. Mehrere Feuerwehrleute sind im Einsatz ums Leben gekommen. Auch in den Nachbarländern Griechenland und Bulgarien versuchen die Einsatzkräfte, heftige Waldbrände zu löschen.
Ob gigantisch groß oder filigran klein, Meeresbewohner faszinieren uns Menschen ja schon immer. den Tierfilmer Michael Busch aber ganz besonders. Er fängt ein, wie sich ganze Fischschwärme in einer eigenen Choreografie im Wasser bewegen, wie Haie, Delfine oder Wale ihre Bahnen ziehen oder aus dem Wasser springen. Das zeigt er auf seinem Instagram-Kanal. Die Bilder gehen auf Social Media und auch im Fernsehen um die Welt. Dirk Lipski hat Michael Busch nun getroffen.
Michael Busch geht wieder auf die Jagd nach neuen spektakulären Bildern. Wann immer der 58-Jährige Zeit hat und das Wetter mitspielt, packt er seine Drohne ein und fährt zum Strand. Hier am Smith Point County Park vor den Toren von New York auf Long Island kennt er sich aus. Sobald die Drohne wieder die ersten Bilder sendet, fühlt er sich wie in einer anderen Welt. Was er im Laufe der Jahre eingefangen hat, sind ganz besondere Naturaufnahmen. Ein Hai schwimmt durch einen großen Schwarm von Bunkerfischen. Ein Buckelwal taucht majestätisch aus dem Wasser auf. Eine Gruppe Kuhnasenrochen. Sieht aus wie eine Kunstperformance. Das alles spielt sich ab nur wenige hundert Meter von der Küste entfernt. Tief in meinem Inneren liebe ich es einfach, Dinge da draußen zu sehen, von denen die Menschen hier keine Ahnung haben. Zum Beispiel Haie. Die Leute würden ausflippen, wenn sie wüssten, dass es 1000 Meter entfernt eine ganze Menge Haie gibt. Ich glaube, dass sie schon immer hier waren. Und dank der Drohnen kann ich sie entdecken und sehen, was sonst noch da draußen los ist. Für mich ist das entscheidend. Bevor wir diese Technologie hatten, wussten wir nicht, was da draußen los ist. 2017 hatte er seine erste Drohne gekauft und angefangen zu filmen. Seitdem lässt ihn die Faszination nicht mehr los. Ich kann es nicht erklären. Ich bin immer auf der Suche. Ich bin so glücklich, wenn ich etwas sehe. Ich will immer bessere Aufnahmen machen, entdecke ständig neue Dinge. Mir wird nie langweilig. Es ist die Neugier, die ihn immer wieder hier an den Strand zieht. Mittlerweile ist Michael Busch eine kleine Berühmtheit in den USA. Nachrichtensender wie ABC News veröffentlichen seine Aufnahmen auf ihren Webseiten und Social-Media-Kanälen. Sein Erfolgsrezept? Geduld und Hingabe. Man muss früh da sein, lange bleiben, die Augen offen halten und immer bereit sein. Für seinen Einsatz wird er regelmäßig belohnt mit einzigartigen Aufnahmen wie diesen.
Ja, und wir bleiben beim Wasser und der Nässe. Da war es in den vergangenen Tagen ja bei uns hier meist nass. Sven, haben wir denn den Regen und die Unwetter erst einmal überstanden?
Ich würde sagen, Helge, ich bin gerade noch ganz geflasht von diesen Aufnahmen da eben. Wie schön kann Natur sein? Aber um zu antworten, ich würde sagen, Unwetter haben wir schon irgendwo überstanden, aber es kommt gerade am Alpenrand noch einiges runter. Also bis Freitag noch mal Größenordnung, örtlich zumindest 70, 80 Liter auf den Quadratmeter. Es bleibt also sehr wechselhaft und ich möchte als erstes kurz hinschauen, mal auf die Station Aschau-Stein. Seit Samstag in diesen drei Tagen sind 151 Liter auf jeden Quadratmeter gefallen. Das ist eine immense Menge und führt dazu, dass in diesem Monat Juli bereits 408 Liter an dieser Station niedergegangen sind. Der Mittelwert liegt bei 246 für den Juli. Man sieht also die unglaubliche Nässe. Es ist aber immer noch ein Wert, wo man sagt, naja, das ist ja alles schon hoch, also auch der Durchschnittswert. Wir vergleichen das mal mit Flachlandstationen, also unserer Landeshauptstadt, genau, Berlin. Da sind wir bei 72 Liter auf den Quadratmeter. Also das zur Einordnung von solchen Werten. Und jetzt gucken wir auf die Wetterlage. Und die besteht aus einer Tiefdruckrinne, die reicht von der Ostsee bis zur Adria. Wir sind davon westlich gelegen. Und das bedeutet, wir haben eine nordwestliche Strömung. Das Hoch ist viel zu weit draußen. Und das bedeutet, es bleibt diese kühle Luft und es bleibt dieses wechselhafte Wettergeschehen, was nicht so richtig nach Sommer wirkt. Im Einzelnen sieht es so aus, in der kommenden Nacht haben wir vor allen Dingen am Alpenrand weiteren Regen. Im Nordwesten sind Schauer unterwegs, auch durch die Nacht nach Osten und im Südwesten ist es ruhiger. Morgen dann auch zwischen den Schauern vereinzelt wieder der Gewitter bei, auch im Norden ist das möglich. In der Osthälfte am längsten freundlich und hier sieht man neues Gewirr nachschieben, also wirklich sehr wechselhaft. Morgen früh die Temperatur. Meistens zwischen 9 und 15 Grad, am Wasser 16, morgen Nachmittag 20 bis 25 Grad, direkt am Alpenrand nur 19. Und das Wort wechselhaft gilt auch für den Mittwoch und den Donnerstag. Aber zu heiß wird es derzeit zumindest in Deutschland, glaube ich, niemandem, Helge.
Sven, danke, dass du uns durch diesen wechselhaften Sommer führst. Das waren die Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten geht eine Dokumentation jetzt der Frage nach, wie viel Sonne gesund für unsere Haut ist.
Ja, und Aktuelles aus aller Welt gibt es dann wieder um 23.40 Uhr in der nächsten Tagesschau.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Wenn Sie mögen, dann zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.